Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Voll auf Angriff. In der Romandie kämpfen SP und SVP bei den Nationalratswahlen auch um den Bundesrat. Keine Zinssenkung. Die Europäische Zentralbank bleibt bei ihrer bisherigen Geldpolitik. Und in den Euroländern wächst die Angst vor einer Rezession. Und schließlich 9-11. In unserer Serie zu den Anschlägen auf die Twin Towers schauen wir heute auf das Herkunftsland von Bin Laden.
The Saudi regime has one single interest, and that is preventing political change not only in Saudi Arabia, but also in the neighboring countries.
Das saudische Regime hat nur ein einziges Interesse, nämlich politische Veränderungen zu verhindern. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in den Nachbarländern, sagt die Islamexpertin Madawi al-Rashid im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Ursula Hürzeler und Ursula Furgler mit den Nachrichten.
Die Zinsen im Euroraum bleiben bei 1,5%. Das hat der Rat der Europäischen Zentralbank, der EZB, beschlossen. Die EZB-Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Jahr weniger wächst als angenommen, um 1,6% statt 1,9%. Für kommendes Jahr rechnet die Europäische Zentralbank mit 1,3% Wachstum. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sagte, seit letztem Monat hätten sich die Einschätzungen zur Konjunktur wesentlich geändert. Es gebe nun viel mehr Unsicherheiten und ein Abwärtsrisiko. Am Vormittag hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, mitgeteilt, sie erwarte eine deutliche Abkühlung der Weltwirtschaft. In Italien und Deutschland könne die Wirtschaft bis Ende Jahr sogar schrumpfen. Über die Schweizer Alpen werden immer mehr Waren transportiert. Von Januar bis Juni nahm der Güterverkehr auf der Schiene um 13% zu. Auf der Straße wurde 4% mehr transportiert. 650.000 Lastwagen überquerten im ersten Halbjahr die Alpen auf den Straßen. Das sind so viele, wie der Bundesrat nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 pro Jahr erlauben möchte. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung befürworten die Einführung einer Einheitskrankenkasse bei der Grundversicherung. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse ergeben. Allerdings wünschen sich die meisten eine schrittweise Änderung des heutigen Systems und keine große Gesundheitsreform. Und eine weitere Befragung zum Thema Gesundheit, diese vom Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hält Managed-Care-Modelle in der Krankenversicherung für eine gute Idee. Sich selber so versichern wollen jedoch nur wenige. Das habe auch damit zu tun, dass viele meinten, mit Managed Care würden sie schlechter versorgt. Unter Managed Care versteht man eine enge Zusammenarbeit zwischen Haus- und Spezialärzten, um Kosten zu sparen. Die Versicherten bezahlen weniger, können aber nicht mehr zu jedem beliebigen Arzt gehen. In Großbritannien erhebt ein Untersuchungsbericht zum Tod eines irakischen Gefangenen schwere Vorwürfe gegen die britische Regierung. Ein irakischer Hotelangestellter war 2003 in britischer Gefangenschaft gestorben. Er war zu Tode geprügelt worden. Der 26-Jährige sei gestorben, nachdem er, wie es im Bericht heißt, schwere, grundlose Gewalt erlitten habe. Und dies auch, weil das britische Verteidigungsministerium bei seiner Aufsicht versagt habe. In Berlin hat die Polizei möglicherweise einen Terroranschlag verhindert. Zwei Männer wurden festgenommen, eine Moschee und ein islamisches Kulturzentrum durchsucht. Die beiden Männer wurden verdächtigt, eine schwere Gewalttat vorbereitet zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten chemische Substanzen gekauft, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet seien. Die Situation des Autokonzerns Saab hat sich nochmals deutlich verschlechtert. Ein schwedisches Gericht lehnte den Antrag auf Gläubigerschutz ab. Die Begründung? Saab habe kein glaubhaftes Sanierungskonzept vorgelegt. Zuletzt konnte der Konzern seine 3.600 Angestellten nicht mehr bezahlen. Seit April wurde die Produktion immer wieder unterbrochen, da Zulieferfirmen Angst hatten, dass sie von Saab kein Geld bekommen. Der FC Sion hat im Streit um die Teilnahme an der Europa League eine Niederlage erlitten. Das Walliser Kantonsgericht erklärte sich für nicht zuständig, weil der Fall zu wenig mit dem Wallis zu tun habe. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte den FC Sion von der Europa League ausgeschlossen, weil er gesperrte Spieler eingesetzt habe. Gegen diese Sperren kämpft Sion vor mehreren Gerichten. Damit ist weiter offen, ob Sion oder Celtic Glasgow am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen Atletico Madrid spielt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.529 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.428 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,50 gehandelt, der Dollar zu 87,71 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es in der Nacht und morgen Vormittag wechselnd bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen. Am Mittag und Nachmittag wird es immer sonniger bei 25 Grad. Im Süden ist es sonnig bei 28 Grad. Am Wochenende ist es oft sonnig bei 26 bis 30 Grad, nach einigen Nebelfeldern am Vormittag. Nachmittags bilden sich in den Alpen Quellwolken. Am Sonntag gibt es von Westen her Regenschauer und Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans. Stau nach einem Unfall zwischen Au und der Ausfahrt Widnau. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken in der Region Solothurn-Bern. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen der verzweigten Kriegstätten und der Raststätte Deitingen. Sowie zwischen Niederbipp und Rotrist und in der Region Aargau auf der A1 zwischen Rotrist und Oftringen in beiden Richtungen stockender Verkehr.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Strategiespiele in der Romandie. Beim Kampf um den frei werdenden Bundesratssitz kommen sich SP und SVP ins Gehege. Der Leitzins in der Eurozone bleibt unverändert. Düstere Aussichten für die EU-Länder. Ihre Wirtschaft stagniert. Dann heikle Balance. Norwegens Wahlkampf in Zeiten der Trauer. Überwachung total. Der gläserne Mensch ist auf dem Vormarsch. Heimat in der Fremde. Wie der afghanische Musiker Khaled Arman erst im Exil auf die Tradition kam und schließlich Saudi-Arabien auf den Spuren des Terrors 10 Jahre nach 9/11. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Die Europäische Zentralbank steckt in der Zwickmühle. Weil im Euroraum eine Rezession droht, müsste sie eigentlich die Zinsen senken. Weil andererseits aber auch die Teuerung steigt, müsste sie die Zinsen erhöhen. Was tut sie also? Weder das eine noch das andere. Sie belässt den Leitzins bei 1,5%. Charles Lieper.
Die wichtigste Botschaft, die er überbringen könne, sei die, dass zurzeit alles unsicher sei, sagte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet heute Nachmittag.
I think that the main message in this domain would be uncertainty.
Unsicherheit herrsche, wie sich die Weltwirtschaft in den nächsten Monaten entwickle, die Konjunktur in den USA, in Japan, aber auch in den Schwellenländern in China, Indien, Brasilien. Aber auch Unsicherheit, wie sich die Wirtschaft in Europa entwickle.
Uncertainty at a global level. It's also uncertainty certainly in the major economies outside Europe. It is certainly also by way of consequence and also for other reasons in the euro area.
Unter diesen Voraussetzungen hatte der Rat der EZB nur noch die Wahl zwischen zwei Übeln. Die Teuerung ist offenbar das kleinere Übel. Sie liegt zwar immer noch deutlich über dem Zielwert von 2%, wird gemäß dem EZB-Präsidenten auch in den kommenden Monaten hoch bleiben. Alles Argumente, die Zinsen anzuheben. Dennoch kommt die EZB heute zu einem anderen Schluss als vor einem Monat. Sie verzichtet auf Zinserhöhungen, weil in der Zwischenzeit große, dunkle Wolken über der europäischen Wirtschaft aufgezogen sind. Folgerichtig schraube die EZB ihre Wachstumsprognosen deutlich nach unten für dieses und das nächste Jahr, erklärte Jean-Claude Trichet.
The ranges for real GDP growth in 2011 and 2012 have been revised downwards.
Das ist nämlich das größere Übel, die stagnierende Wirtschaft im Euroraum. Für 2011 rechnet die EZB nur mit einem Wachstum von 1,6%, noch weniger 1,3% im nächsten Jahr. Höhere Leitzinsen sind unter diesen Voraussetzungen auch in den kommenden Monaten kaum wahrscheinlich. Das wäre Gift für die Wirtschaft und könnte das wenige Wachstum noch ganz abwürgen. Die im Frühjahr eingeleitete Zinswende der Europäischen Zentralbank war also von kurzer Dauer. Wichtig sei nun, dass die Politik das tue, was sie versprochen habe, nämlich mit allen Mitteln gegen die Schuldenkrise anzukämpfen, ihre Staatshaushalte rasch in Ordnung zu bringen, betonte Jean-Claude Trichet.
It is now crucial that the announced measures be front-loaded and implemented in full.
Nur so findet der europäische Wirtschaftsraum zur alten Stärke zurück. Unsicherheit sei zurzeit die wichtigste Botschaft, betonte Trichet mehrfach. Vom EZB-Präsidenten selber kann eigentlich niemand deutlichere Worte erwarten, für wie verbindlich er die Versprechen der EU-Politiker hält im Kampf gegen die hohe Schuldenlast. Alles unsicher.
Charles Liebherr. Krise ohne Ende. In der EU stagniert die Wirtschaft quasi flächendeckend. Noch schlimmer ergeht es Griechenland. Seine Wirtschaft wird auch dieses Jahr wieder massiv schrumpfen und weil die Einnahmen wegbrechen, wird es die Sparziele erneut verfehlen. Das versetzt die anderen Euroländer in Angst, doch inzwischen nicht mehr nur sie. Neuerdings löst die europäische Krise globale Angstwellen aus. EU-Korrespondent Urs Bruderer berichtet.
Das Rezept gegen die Krise sei einfach, schrieb der deutsche Finanzminister diese Woche. Schulden- und Defizitländer müssten die Ausgaben zusammenstreichen und die Einnahmen erhöhen, egal wie sehr das politisch wehtue. In Griechenland kommt diese Botschaft nicht gut an.
Da denke ich, wäre es für Herrn Schäuble oder Frau Merkel angebracht, statt aus Berlin solche öffentlichen Belehrungen zu machen, sich in Athen mal vor Ort umzuschauen.
Jens Bastian ist Ökonom und arbeitet für den unabhängigen Think Tank Eliamep in Athen. Die Probleme des griechischen Staates auf der Einnahmenseite lösen? Ja. Investoren anlocken? Ja. Märkte öffnen? Ja. Aber noch mehr sparen? Nein.
Man kann Menschen, die schon Lohnkürzungen von 30% und 40% haben verdauen müssen, eine weitere Kürzungsrunde nicht zumuten, weder sozial noch politisch, da würde die Papandreou-Regierung den letzten Rest an Rückhalt verlieren in der Bevölkerung.
Der deutsche Finanzminister wischt diese Bedenken weg. Der kurzfristige Sparschmerz sei auszuhalten, schreibt er, weil langfristig Gewinne winkten. Durch Leiden ins Glück also. Solche Botschaften stoßen nicht mehr nur in Athen auf Unverständnis, sondern auch weit weg von Europa, zum Beispiel an der Universität von Berkeley.
I think it's madness. That is not a strategy that can succeed.
Wahnsinn sei das, sagt Barry Eichengreen. Er ist Wirtschaftsprofessor und einer der besten Kenner der Wirtschaft Europas in den USA. Diese Strategie könne nicht funktionieren. Mit einem rigiden Sparkurs senke man nicht die Schulden, sondern die Wirtschaftsleistung. Und dann stehe man zuletzt schlechter da als zuvor. Doch die südlichen Euroländer kümmern sich derzeit sehr wohl auch um ihre Wirtschaftsleistung. Die Regierungen öffnen Branchen, sie flexibilisieren das Arbeitsrecht, sie stellen erstaunliche Reformen in Aussicht. Das sei gut und recht, sagt Eichengreen, so stärke man das Angebot, aber das reiche nicht.
You can produce more without being able to sell it. There has to be demand as well.
Denn man könne nur mehr produzieren, wenn man seine Produkte auch loswerde. Mehr Angebot also hat nur einen Sinn, wenn es auch mehr Nachfrage gibt. Doch für die Nachfrage tut die europäische Politik nichts. Im Gegenteil, alle Länder sparen und erhöhen die Steuern. Das drückt auf den Konsum, auf die Nachfrage. Dabei sollten wenigstens die finanziell stabilen Euro-Länder jetzt den Konsum und die Investitionen ankurbeln, sagt Eichengreen. Und er nennt neben den europäischen Regierungen noch einen zweiten Schuldigen.
The European Central Bank has been part of the problem rather than part of the solution.
Die Europäische Zentralbank, die die Zinsen kürzlich sogar erhöht und auch heute wieder nicht gesenkt habe. Sie führe immer noch die Inflationsschlachten der 90er Jahre und nicht die Wachstumsschlachten von heute.
The European Central Bank is fighting the inflation battles of the 1990s and not the growth battles of today.
Führungsversagen, sagt Barry Eichengreen. Europa habe seine Krise nicht in den Griff bekommen.
Europe has failed to adequately address its crisis. You can see in global financial markets.
Und auf den Finanzmärkten sehe man, wie Europa mit seinen Problemen inzwischen die ganze Welt anstecke. Dem dürfe die Weltgemeinschaft nicht mehr tatenlos zuschauen. Konkret schlägt er vor, dass die asiatischen Staatsfonds mit ihren prall gefüllten Taschen den europäischen Banken unter die Arme greifen. Der Internationale Währungsfonds soll die unerbetene Hilfsübung orchestrieren. Es stehe zu viel auf dem Spiel, sagt der renommierte amerikanische Ökonom, als dass der Rest der Welt weiterhin darauf hoffen dürfe, dass Europa seine Probleme selber in den Griff bekomme.
The stakes are too high for the rest of us to throw up our hands and say this is Europe's problem for Europe alone to address.
Barry Eichengreen von der Universität von Berkeley in einem Beitrag von Urs Bruderer in Brüssel. Bundespräsidentin Micheline Calmiere will nicht mehr und beschert uns mit ihrem Rücktritt im Dezember höchstwahrscheinlich einen spannenden Wahltag. Auch wenn die Bundesratsstrategien der Parteien wohl erst nach den National- und Ständeratswahlen den letzten Schliff bekommen, so zeichnet sich bereits heute ab, die bisher stärksten Parteien SVP und SP müssen in der Romandie punkten. Und beide sind dazu entschlossen und glauben auch, die richtigen Köpfe dafür zu haben. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Bundesratswahl September im letzten Jahr. Die SVP tritt mit ihrem Kampfkandidaten Jean-François Rim an, dem Freiburger Nationalrat. Der Unternehmer gilt als Konsenspolitiker und schafft es bis in den Schlussgang. Offensichtlich weckte das Lust auf das hohe Amt. Er stehe auch 2011 zur Verfügung, gab er unumwunden zu. Heute sagt Jean-François Rim:
Ich habe einfach Toni Brunner gesagt, dass ich momentan nicht Nein sagen werde. Weiter sind wir nicht.
Auch ein zweiter Name aus der Romandie fällt, jener des Waadtländer Nationalrates Guy Parmelin. Wenn es die Partei wünsche, stehe er zur Verfügung, sagt er, ergänzt aber, Rim sei der logische Bundesratskandidat aus der Romandie. Parteipräsident Toni Brunner nennt die Nationalräte Rim und Parmelin in einem Atemzug und fügt an, für die Deutschschweiz wäre natürlich Fraktionschef Caspar Bader ein Topkandidat. Offiziell will die SVP ihre Strategie für die Bundesratswahl erst nach den eidgenössischen Wahlen festlegen. Nur, will die SVP wachsen, muss sie dies in der Romandie tun. Das sieht auch Parteipräsident Brunner so.
Das größte Wachstumspotenzial der SVP besteht in der Westschweiz und wir haben dort auch mit diesen Köpfen ein großes Potenzial.
Die Partei täte deshalb nach Einschätzung von Politologe Andreas Lattner gut daran, mit Kandidierenden für den Bundesrat aus der Romandie bereits Stimmen und Stimmung für den Wahlkampf für den National- und Ständerat zu machen.
Das schafft Identifikationsmöglichkeiten in der Westschweiz und dürfte ihr sehr stark helfen, sich längerfristig in diesem Landesteil zu etablieren.
Bereits gut verankert ist die SP, aber auch sie wird ihre Bundesratskandidierenden klar als Zugpferde im National- und Ständeratswahlkampf einsetzen. Mögliche Kandidierende sind der Waadtländer Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Für die SP werde dies wohl aufgehen, schätzt Politgeograf Michael Herrmann. Anders sehe es für die SVP aus.
Die SVP ist, mal abgesehen von Christoph Blocher, eine Partei, die vor allem über Themen, über Emotionen, über Sachfragen, über Provokationen Wählergewinn mobilisiert und weniger über eine allfällige Kandidatur eines Bundesrates, der dann doch eher quasi aus dem zweiten Glied der Partei ist.
Zudem stehe die SVP in der Westschweiz von rechts unter Druck. Der Mouvement Citoyen Genoise, MCG, betreibt erfolgreich Politik mit dem Ausländerthema und gewinnt an Terrain. Dass SP und SVP in der Westschweiz punkten wollen, werde die Diskussionen dort wohl zuspitzen, schätzt Politologe Lattner. Vermutlich würden sich die beiden Parteien deshalb die Aufmerksamkeit teilen müssen. Schaden werde dies nicht. Anders dann für die Bundesratswahl im Dezember. Politologe Andreas Lattner zur Situation der Volkspartei.
Gelingt es ihr, einen Westschweizer Kandidaten zu platzieren gegen Frau Widmer-Schlumpf oder allenfalls dann auch noch später gegen einen Vertreter der FDP, dann ist sie gesetzt und dann stellt sich dann möglicherweise die Frage, will man drei Vertreter aus der Westschweiz wählen oder eben nicht.
Konkret will die Bundesversammlung auch einen SP-Kandidaten aus der Romandie wählen, denn dieser stellt sich ja erst zum Schluss der Erneuerungswahlen zur Wahl. Unmöglich wäre dies nicht. Im Ringen um Stimmen, Stimmenanteile und Sitze, sei es im Parlament, sei es in der Regierung, wird vor diesem Hintergrund die Romandie eine wichtige Rolle spielen.
Sagt Christine Wanner. Sieben Wochen sind vergangen seit den Anschlägen in Oslo, als ein junger Mann vor dem Regierungssitz eine Bombe zündete und anschließend in einem Jugendlager ein Massaker verübte. In wenigen Tagen wählen die Norwegerinnen und Norweger ihre Gemeinde- und Provinzparlamente. Nach der Trauer und den Diskussionen über die Anschläge fällt dem Land die Rückkehr zum politischen Alltag schwer. Die Reportage aus Oslo von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Noch immer sind Teile der Osloer Innenstadt abgesperrt, werden vor der Domkirche der norwegischen Hauptstadt täglich frische Blumen gelegt. Doch der Schock der ersten Woche über die Anschläge mit 77 Toten ist überwunden. Zumindest an der Oberfläche. An der Hafenpromenade der Akersbrygga unweit des Rathauses genießen Einheimische und Gäste die Spätsommersonne. Vergessen sind die schrecklichen Stunden des 22. Juli allerdings noch längst nicht. Tag für Tag werden in den Medien neue Erkenntnisse und Vermutungen zum schlimmsten Verbrechen in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Zu reden gibt gegenwärtig vor allem die Polizei, die zur Tatzeit von 2300 Beamten nur gerade vier Polizisten im Dienst hatte und die dann erst noch große Mühe hatte, ihre Kollegen außerhalb der Stadt zu kontaktieren, wo nach dem Bombenanschlag das Massaker verübt wurde. Gleichzeitig versuchen die Politiker nach dem Trauerprozess zur Normalität zurückzukehren. Am Montag finden Gemeinde- und Provinzwahlen statt und alle Parteien buhlen um die Stimmen. So etwa der sozialdemokratische Ministerpräsident Jens Stoltenberg, der an diesem Tag mit der Straßenbahn zur Einweihung eines neuen Spitals am Rande von Oslo fährt.
Das ist ein Gledenstag. Nytt og fint sykehus er vi gang med å bygge her.
Das ist ein guter Tag für unser Land, denn mit diesem Spital erhalten viele Menschen einen besseren Arbeitsplatz und bessere Pflege, erklärt der Regierungschef. Er macht damit den Lokalwahlkampf, wie seine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Parteien auch, zu einer nationalen Angelegenheit. Für Iver Neumann, den Leiter des Außenpolitischen Institutes in Norwegen, war es gerade dieser nationale Ansatz, der dem Land geholfen hat, die Anschläge vom 22. Juli auf eine imponierende Art und Weise zu verarbeiten.
Jeg extremt imponert, både over nationen og over staten, om måten man reagerte på 22. juli.
Die Zeit seit den Anschlägen hat Norwegen dazu genutzt, in sich zu gehen und zu überlegen, wie wir diese Wunden heilen können, sagt Iver Neumann und betont, dass in keinem Moment der Ruf nach Rache aufgekommen sei. Auch der Friedensforscher Christian Berg Harpviken findet diesen Ansatz bemerkenswert. Doch Harpviken mahnt auch zur Vorsicht.
Det er klart at når det er mulig å kjøre en stor anonym varevogn rett opp foran hovedinngangen.
Gleichzeitig müssen wir uns natürlich schon überlegen, ob es auch künftig möglich sein soll, einfach einen Lieferwagen vor dem Sitz des Ministerpräsidenten zu parkieren. Eine andere Folge liest Christian Berg-Harbwiken aus einer Untersuchung ab, die sein Institut durchgeführt hat. Unsere Zahlen zeigen, dass viele Menschen der Politik wieder mehr Vertrauen schenken und sich stärker für gesellschaftliche Fragen einsetzen wollen. Im laufenden Wahlkampf werben alle Parteien, ob rechts oder links, für mehr Demokratie. Das wiederum hat, so Friedensforscher Harpviken, dazu geführt, dass die richtig kontroversen Themen wie die Ausländerpolitik kaum debattiert worden sind.
Einwanderungspolitik und Multikulturalismus, Integration.
Norwegen hat den Trauermonat über die Toten vom 22. Juli hinter sich gelassen. Nun wagt es einen Neuanfang. Das nordische Volk tut dies bewusst und nachdenklich. Für eine eigentliche Bilanz über die gesellschaftlichen Folgen der Anschläge oder gar eine vollständige Rückkehr zum Alltag ist es allerdings noch zu früh.
Bruno Kaufmann aus Oslo. Seit den Terroranschlägen in Norwegen haben die Anhänger des Überwachungsstaates wieder Oberwasser. Hätte die norwegische Polizei nicht mehr machen müssen, hätte sie Anders Breivik nicht rechtzeitig unschädlich machen können. Das Recht auf Sicherheit gilt heute beinahe als absolut. Dabei wissen die wenigsten Menschen, wie gläsern sie bereit sind, wie sehr ihr Tun registriert wird. Dass die Überwachungstechnologie dauernd raffinierter wird, das belegen auch neue Experimente. Fredrik Steiger berichtet.
Professor Alessandro Acquisti war eben auf einer großen Sicherheitskonferenz in Las Vegas. Die Forschungsergebnisse, die er dort präsentierte, sorgten für Aufsehen. Mit seinem Team von der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh bewies er nämlich mit 3 Experimenten, wie einfach es inzwischen ist, nicht nur wildfremde Menschen in kürzester Zeit zu identifizieren, sondern zugleich eine Fülle von teils sensiblen Informationen über sie zu gewinnen.
You combine data publicly available in online social networks.
Man nehme, so Acquisti, problemlos erhältliche Daten, etwa aus sozialen Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn, und vernetze sie mit Aufnahmen von Überwachungskameras in Bahnhöfen oder Kaufhäusern und ein paar weiteren Datenbanken. Und schon erhalte man ein umfassendes Persönlichkeitsbild. Der Weg vom Handyfoto eines völlig Unbekannten auf der Straße bis zu dessen Sozialversicherungsnummer, dem wichtigsten offiziellen Identifizierungsmerkmal in den USA, werde immer kürzer.
Once I have identified a anonymous face in the street, whether I can infer something.
Der Verhaltensforscher und Spezialist für Informationstechnologie spricht von einem Dominoeffekt.
The bigger point we were trying to make is that there is this sort of a domino effect. You can start from an anonymous face and then you find a matching photo of a similar face online with a name.
Man beginne irgendwo, etwa beim Foto einer Person, und mit jeder Datenvernetzung öffneten sich die Schleusen zu Informationen über diesen Menschen weiter und weiter. Laut Acquisti tragen viele mit der Preisgabe von Daten im Internet selber kräftig dazu bei.
If you see how quickly the technology is evolving in terms of face recognizers, the accuracy keeps increasing month after month.
Monat für Monat mache die Technologie Fortschritte, ganz markant neuerdings bei der Bildqualität von Überwachungskameras und Handys. Weil neben dem Fingerabdruck das Gesicht ein eindeutiges Merkmal jedes Menschen ist, spielt die Gesichtsidentifizierung eine Schlüsselrolle. Acquisti sagt, er wolle mit seinen Experimenten die Leute nicht ängstigen, aber aufrütteln.
I don't want people to get scared. This is not why we did a study. But I would like people to be concerned. I am concerned.
Man müsse wissen, dass es Diskretion und Anonymität künftig praktisch nicht mehr gebe. Erst recht können Konzerne und Staaten mit ihrem riesigen Apparat zur Ausforschung und Überwachung von Menschen enorm viel Privates über eine Person und deren Tun erfahren. Und jedes Mal nach blutigen Anschlägen, wie neulich in Norwegen, wächst auch die politische Bereitschaft dazu sprunghaft. Rob Wainwright, Generaldirektor von Europol, findet das auch richtig.
It's important that we use the new capabilities and tools that have been given to the police and government authorities since 9/11.
Man müsse die neuen Technologien und rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um etwa Terroristen zu bekämpfen.
The internet is playing a very special role, I think an important role.
Da das Internet, wie im jüngsten norwegischen Fall, gerade für Einzelattentäter enorm wichtig sei, müsse man auch dort ansetzen, was etwa die Schweiz mit einer massiv verstärkten Internetüberwachung tun will. Der Europol-Chef beteuert aber,
we don't abuse the unique capabilities we have, for example, to collect information about the private lives of citizens. So we do it, I think, within the right balance.
Man dringe nicht unnötig in die Privatsphäre von Menschen ein. Thomas Hammerberg hingegen, der Menschenrechtskommissar des Europarates, hat seine Zweifel.
We as individuals in our societies are under more control now than ever before in history.
Jeder von uns werde heute stärker kontrolliert als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Überwachungsmaschinerie sei gigantisch, immer effizienter, immer vernetzter.
This has raised serious problems when it comes to data protection of the individual integrity.
Er spricht von gravierenden Datenschutzproblemen. Und Professor Alessandro Acquisti ergänzt,
there are definitely cultural differences, almost philosophical differences in.
Zwar gebe es noch Unterschiede von Land zu Land, so sei in den USA die Überwachung schon heute weit stärker und gesellschaftlich akzeptierter als in Europa. Aber weltweit sei der Trend klar und wohl unumkehrbar. immer mehr Kontrolle, immer weniger Privatheit.
Fredrik Steiger. Es ist 18 Uhr und fast 30 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und mit einem afghanischen Musiker und einem Blick ins Innere von Saudi-Arabien geht es hier weiter. Menschen auf der Flucht bringen nicht nur ihre Lebens- und Leidensgeschichte mit in die neue Heimat, sondern auch ihre Kultur. Flucht, das ist das Thema des Musikfestivals Bern, das heute Abend beginnt. Auftreten wird dort unter anderem das Ensemble Kabul. Es spielt jene traditionelle Musik Afghanistans, die unter den Bürgerkriegen der letzten 30 Jahre stark gelitten hat und zu Zeiten der Taliban sogar verboten war. Afghanische Musik gespielt im westlichen Exil. Was das bedeutet, darüber hat sich Musikredaktor Norbert Graf mit Khaled Arman unterhalten. Er leitet das Ensemble.
Mon père a fui l'Afghanistan parce que il a tout perdu après le départ soviétique, donc c'est l'arrivée des Mujahideens.
Sein Vater habe Afghanistan nach dem Ende der sowjetischen Besatzung verlassen müssen, 1992, als Kabul von den Mujahedin eingenommen wurde. Damals kam sein Vater nach Genf, erzählt Khaled Arman. Arman kommt aus einer afghanischen Musikerfamilie. Der Vater und auch bereits der Großvater waren bekannte Sänger in Kabul. Der Bürgerkrieg anfangs der 1990er Jahre habe alle traditionellen Musiker aus der Stadt vertrieben. Die meisten hätten wenig Geld gehabt, seien also nicht weit weggegangen nach Pakistan oder Indien. Trotzdem hätten sie in der fremden Kultur alles verloren, keine Möglichkeiten mehr gehabt, Geld zu verdienen. Das sei, wie wenn ein Volksmusiker aus der Schweiz nach Thailand versetzt würde.
Imaginez que c'est un musicien traditionnel, disons d'ici, qui d'un coup il va se trouver en Thaïlande. Ça, c'est une catastrophe.
Khaled Arman hat den Bürgerkrieg und die nachfolgende Zeit der Taliban selber nicht miterlebt. Aufgewachsen in den 1970er Jahren in Kabul, hat er am Konservatorium, wo sein Vater unterrichtete, nicht ein traditionelles Musikinstrument studiert, sondern westliche klassische Gitarre. Und natürlich hat er auch westliches Repertoire gespielt, sogar modernes wie Funk, Rock und Jazz, was er nach Gehör von Schallplatten nachspielte.
À déchiffrer, à comprendre comment ils jouent, les accords de jazz, tout ça, parce qu'on n'avait pas de matériel, donc il faut faire tout à l'oreille. Et ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, ça me sert ça.
Dabei war er so gut, dass er ein Stipendium erhielt und nach Prag gehen konnte. Es folgte der Sieg bei einem wichtigen Wettbewerb in Paris, die internationale Solistenkarriere kam in Gang. Das afghanische Pendant zur westlichen Gitarre, die traditionelle laute Rubab, die Khaled Arman heute auch spielt, das kam erst in dieser Zeit im Westen. Ebenfalls im Westen entstanden ist das Ensemble Kabul, im Exil in Genf, gegründet vom Vater. Traditionelle afghanische Musik in einer fremden Kultur. Das sei in keiner Weise Folklore, sagt der Musiker. Er spiele afghanische Laute, weil er das Instrument und die dazugehörende Musik liebe und nicht, weil er etwas erhalten oder bewahren möchte. Überhaupt wisse er gar nicht genau, was das sein solle, traditionelle afghanische Musik. Afghanistan sei ein Land mit Dutzenden von verschiedenen Kulturen, Sprachen, Ethnien, jede Tausende von Jahren alt. Die Tradition gibt es da sowieso nicht.
Il y a des dizaines d'ethnies différentes, des dizaines de cultures différentes, des dizaines de langues différentes. Ça remonte à 3000 ans. C'est puissant.
Khaled Arman sagt nicht, dass sein Ensemble traditionelle Musik spiele, sondern vielmehr Musik inspiriert von der Tradition. Ein feiner Unterschied. Man müsse der Musik ihre Lebendigkeit bewahren, eine Kontinuität geben und das schließt Veränderungen mit ein. Wichtig sei aber das Bewusstsein, was man verändere. Wenn er heute nach Kabul blickt, so störte sie nicht, wenn dort ein junger Musiker auf seiner Rubab Songs von Michael Jackson spielt. Das sei quasi eine Frage von kultureller Meinungsfreiheit. Auch Armann selbst hat seine Rubab in der Schweiz mit einem Instrumentenbauer zusammen weiterentwickelt und spielt damit auch westliche Musik. Mit seinem Ensemble allerdings bleibt er musikalisch in Kabul.
Das war ein Beitrag von Norbert Graf. Zu unserer Serie 10 Jahre nach 9-11. Osama bin Laden stammte aus Saudi-Arabien, die meisten der Attentäter des 11. September ebenfalls. Der mächtige Ölstaat galt als Zentrum des islamischen Fundamentalismus und als Exporteur von radikalem Gedankengut. Gleichzeitig kam das saudische Regime selbst in die Schusslinie der Extremisten, insbesondere wegen seiner Vasallentreue zu den Amerikanern. Wo steht das Königreich 10 Jahre nach 9-11? Philipp Scholkmann hat mit einer Kritikerin der Verhältnisse gesprochen, mit Professorin Madawi al-Rashid. Sie stammt selbst aus Saudi-Arabien, ist Buchautorin, Dozentin an der Londoner King's College Universität, spezialisiert in Politik und Gesellschaft Saudi-Arabiens mit besonderem Augenmerk auf Islam und Extremismus.
Frau al-Rashid, von Saudi-Arabien hieß es immer, es sei eine Allianz zwischen den Stammesfürsten der Sauds und fundamentalistischen religiösen Kräften, den Wahhabiten. Treibt dieses Bündnis noch immer die saudische Politik an?
It is still the driving force, 10 years after 9/11.
Ja, noch immer, auch 10 Jahre nach dem 11. September. Das Regime profitierte gleichzeitig von dem Konzept des Kriegs gegen den Terror, um die eigene Bevölkerung noch stärker zu kontrollieren, unter dem Vorwand der Sicherheit und des Kampfs gegen regimefeindliche, noch radikalere Kräfte. Saudi-Arabien war mit seiner Ideologie ein Nährboden für islamischen Extremismus und hat diesen auch für seine Zwecke im Ausland eingesetzt, zum Beispiel in Afghanistan. Doch diese Ideologie kehrte sich gegen ihre Begründer. Zwar stritt Saudi-Arabien unmittelbar nach 9-11 noch ab, dass es überhaupt ein Problem mit Extremisten habe. Erst 2003, nachdem es in Saudi-Arabien selbst islamistische Anschläge gab, räumten die Behörden ein, dass es in Saudi-Arabien Kräfte gebe, die sich nun auch gegen das Regime wendeten. Heute sagt die Regierung, dass diese Gefahr gebannt sei. Und sie hat in gewisser Weise recht. Die massive Repression hat die islamistische Opposition in den Süden abgedrängt, Richtung Jemen. Und in den letzten 3-4 Jahren gab es keine einzige gewalttätige Konfrontation zwischen dem Regime und diesen Dschihadisten.
Sie sprachen von der Reaktion im Inland auf die extremistischen Geister, die Saudi-Arabien einst gerufen hatte. Doch das Land galt auch als Sponsor von radikalen Kräften im Ausland, im arabischen Raum und darüber hinaus. In welchem Ausmaß dauert das an?
It continues to sponsor that, but in a way this kind of sponsorship goes under the guise of spreading true Islam.
Es finanziert noch immer radikale Organisationen. Das geschieht im Namen der Religion, der Pflege und Weiterverbreitung der reinen islamischen Lehre auch im Ausland. Aber da ist ein sehr schmaler Grat zwischen dieser fundamentalistischen Missionsarbeit und dem gewalttätigen Dschihadismus. Und es ist gut möglich, dass die gleichen Geldkanäle das eine oder das andere erreichen. Denn der Extremismus hat seine ideologische Basis ebenfalls in der saudischen wahhabitischen Tradition.
Das Ganze klingt nach einer Hochrisikostrategie. Warum sponsert das saudische Königshaus diese islamistischen Kräfte? Was ist die Überlegung dahinter?
The rationale is that the Saudi ruling family has no legitimacy apart from linking its presence to spreading Islam.
Dahinter steht, dass die saudische Königsfamilie keine andere Legitimität hat als diese religiöse, als Wächterin des wahren Glaubens und der Verbreitung göttlicher Gesetze. Die Legitimität des Regimes nach innen beruht darauf, die Speerspitze des Islams zu sein. Das wird häufig vergessen. Das Regime kann deshalb seine ideologische Basis, den Wahhabismus, nicht einfach aufgeben. Es würde seine Existenzberechtigung verlieren. Auch leistet diese Ideologie dem Regime gute Dienste, indem sie Muslime dazu auffordert, sich nicht gegen ihre Herrscher aufzulehnen, selbst wenn diese autoritär sind. Das Regime profitiert also von den wahhabitischen Predigern, die versuchen, das Volk ruhig zu halten. Die Prediger umgekehrt erhalten dafür Geldzuwendungen und andere Vorteile. Es gibt eine Interessenskoalition zwischen dem saudischen Regime und diesen religiösen Gruppen.
In anderen arabischen Ländern ist von sogenannten salafitischen Gruppen die Rede. In Syrien waren sie ja jüngst in den Schlagzeilen oder in Ägypten auch Gruppen, die mutmaßlich Geld erhalten aus Saudi-Arabien. Sind das denn zwingend gewaltbereite Extremisten oder können das auch einfach Leute sein, die zwar nach dem Gesetz der Scharia leben wollen, aber nicht gleich zum Glaubenskrieg aufrufen?
Sie können. Der Begriff Salafi umfasst eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gruppen. Es gibt solche, die sind wirklich apolitisch und haben nicht das geringste Interesse an politischen Auseinandersetzungen. Da geht es nur um individuelle, fundamentalistische Frömmigkeit. Aber es gibt auch solche, die haben eine klare politische Agenda. Und wenn Sie von Syrien oder Ägypten reden, es ist interessant zu sehen, wie manche salafitischen Anführer in diesen Ländern in Saudi-Arabien im Exil gelebt haben und jetzt in ihren Ländern auftreten als Teil des Volksprotests. Saudi-Arabien benutzt das als Instrument. Es sponsert diese Priester und kann sie aussenden, wenn es dem Regime nützlich erscheint.
Aber was kann Saudi-Arabien für ein Interesse haben, sich in der Nachbarschaft in die Innenpolitik einzumischen und das mit radikalen Elementen, die die Nachbarn destabilisieren können und auch die Amerikaner als Bündnispartner verärgern?
The Saudi regime has one single interest, and that is preventing political change not only in Saudi Arabia but also in the neighboring countries.
Das saudische Regime hat nur ein einziges Interesse, nämlich politische Veränderung zu verhindern, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in den Nachbarländern. Und vergessen Sie nicht, die saudischen Herrscher waren sehr verärgert, als Mubarak die Macht verlor und sie nahmen den Tunesier Ben Ali bei sich auf, als der von der Macht vertrieben wurde. Und schauen Sie nur nach Bahrain. Saudi-Arabien hat alles unternommen, um die Demokratiebewegung in dem winzigen Nachbarland zu unterdrücken. Auch dauerte es 5 Monate, bis sich das Königshaus zu den Unruhen in Syrien äußerte. Das Regime setzt auf den Status quo, denn es hat Angst, dass die Wellen der Demokratie Saudi-Arabien erfassen könnten.
Und die Amerikaner, die besten Verbündeten des Ölstaats, wie hat sich das Verhältnis entwickelt mit Ihnen seit 9/11?
I think, you know, immediately after 9/11, we can all remember that the relationship, it was very tense.
Unmittelbar nach den Anschlägen war das Verhältnis sehr angespannt. Die amerikanische Regierung versuchte zwar, eine offene Konfrontation mit Saudi-Arabien zu verhindern, aber die Stimmung in den USA war sehr antisaudisch. Einfach weil 15 der Attentäter aus Saudi-Arabien kamen. Doch die Amerikaner blieben überzeugt, dass der Ölstaat so wichtig sei für sie, dass sie sich nicht leisten könnten, Saudi-Arabien zu brüskieren. Saudi-Arabien als die Quelle des Terrors wurde zum Opfer des Terrors umgedeutet. Und sogar während des arabischen Frühlings ging Präsident Obama mit keinem Wort auf die Lage in Saudi-Arabien ein. Es gibt eine stillschweigende Übereinkunft. Wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Da geht es um Öl. Aber Saudi-Arabien kann die westlichen Verbündeten auch erpressen mit dieser salafitischen, dschihadistischen Ideologie, die vom saudischen Regime weiter großzügig gesponsert wird.
And it will remain so, because the Saudi regime would keep it through lavish sponsorship.
Einschätzungen von Madawi al-Rashid. Sie ist Professorin an der Londoner King's College Universität und spezialisiert in Islam und Extremismus. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin für die Nachrichten Susanne Schmugge, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.